Was ist das Generationenprinzip und mit welchen Strategien lässt sich ein Vermögen über Generationen bewahren? Die Antwort kennt Alexander Streeb, der Geschäftsführer des Deutschen Edelsteinhauses. Herr Streeb, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Wie geht's Ihnen heute?
Heute geht's mir gut.
Sehr schön. Wir sprechen auch heute über ein sehr schönes Thema, und zwar, wie man Vermögen auch über Generationen hinweg aufbauen und erhalten kann. Und deswegen lautet unser heutiges Thema auch das Generationenprinzip. Was genau versteht man denn oder versteht ein Experte wie Sie unter dem Schutz von Vermögen?
Ja, also Generationenprinzip, fangen wir vielleicht mal damit an, hört sich ja ziemlich unspektakulär, vielleicht auch mal langweilig an. Ne? Also was interessiert mich das Thema über Generationen? Erstmal kommt vielleicht ich selber dran. Aber hinter dem Generationenprinzip steht eigentlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja? Da verbirgt sich ein spannendes Thema hinten dran. Nämlich geht es darum, wenn Sie jetzt Vermögen schon aufgebaut haben, kann ich mein Vermögen behalten oder verliere ich es wieder? Ja, das tut ja dann im Extremfall ziemlich weh. Und wenn man mal die Geschichte so anguckt, es gibt ja Familien zum Beispiel, die Vermögen über Generationen hinweg immer behalten haben, immer bewahrt haben, wo man sieht, die haben irgendwie schon immer Geld gehabt. Ja. Und es gibt auch Menschen, die schaffen es ja nicht mal im Leben dann, weil sie sagen, denen zerrinnt es einfach wieder zwischen den Fingern. Ja. Da gibt es ja große Unterschiede und muss sich mal fragen, warum ist das überhaupt so? Ja, wenn Sie zum Beispiel Lottogewinner angucken, gibt es eine Statistik, dass ich glaube, es sind 80% der Lottogewinner sind nach 7 Jahren wieder ärmer wie vorher. Also auch Lottomillionäre.
Wow.
Wow, ja, genau. Aber 20% eben nicht. So, und da kann man sagen, haben die eigenen Glück gehabt? Haben die Pech gehabt? Oder wissen die vielleicht mehr wie die anderen? Stehen da bestimmte Konzepte hinten dran? Gibt es Regeln, die da hinten dran stehen? Muss man bestimmte Dinge einhalten, damit man letztendlich die Vermögenswerte, die man aufgebaut hat, behalten kann? Und auf diese Fragen gibt es Generationenprinzip eine Antwort.
Herr Streeb, das hört sich definitiv sehr interessant an. Jetzt lassen wir uns da ein klein wenig tiefer einsteigen und darüber diskutieren. Gibt es denn eine einfache Antwort oder eine einfache Erklärung, wie ich das am besten handle? Oder ist es doch ein recht komplexes oder kompliziertes System, sein Vermögen zu halten und natürlich auch aufzubauen?
Na, also wenn man die Dinge weiß, sind sie immer einfach, ja? Aber grundsätzlich stellt man sich da was ganz Kompliziertes hinten dran vor, aber eigentlich ist es nicht. Ne? Es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen. Der erste Punkt wäre mal, dass man überhaupt weiß, was ist überhaupt Geld? Wir gehen ja jeden Tag damit um. Ne? Wir kriegen es rein, es geht wieder raus. Aber die Frage, was ist überhaupt Geld? Ne? Wenn Sie mit dem Auto fahren, stellt man sich meistens nicht die Frage, wie funktioniert es da vorne drin? Bei Geld sieht es ein bisschen anders aus. Ne? Man sollte also wissen, was ist Geld? Im zweiten Schritt sollte man wissen, wie entsteht Geld überhaupt. Ja? Und dann geht es natürlich auch noch darum, wenn Sie das wissen, welche Regeln oder welchen Gesetzmäßigkeiten folgt dieses Geld? Und im vierten Schritt sollten Sie noch wissen, was führt dazu, dass Vermögenswerte im regelmäßigen Abständen immer wieder vernichtet werden, also auf Null gehen. Das ist das, was hinten dran steht. Das ist der erste Punkt. Ne? Erstaunlicherweise ist es so, obwohl wir mit dem Geld umgehen, 90% der Leute können diese Fragen nicht beantworten. Also ich habe oftmals schon mal, bin ab und zu mal schon mal von Berlin nach Memmingen runtergeflogen. Da sitzen dann auch mal entsprechend Politiker in diesen kleinen Flugzeugen. Und ich habe da auch mal gefragt, wissen Sie überhaupt, wie Geld entsteht? Und da kommt dann keine Antwort drauf. Ja? Und das ist schon erstaunlich. Und wenn Sie diese Regel nicht kennen, dann können Sie es auch nicht behalten. Und ich mache mal ein Beispiel gerade mit dem Flugzeug. Ne? Niemand würde in ein Flugzeug einsteigen und das Flugzeug fliegen wollen, wenn er nicht weiß, wie es geht. Und bei Geld ist es ähnlich. Wir gehen mit Geld um, ja? Aber wenn wir nicht wissen, wie die Regeln da hinten funktionieren, dann geht es einfach nicht. Ne? Sie würden nie im Leben freiwillig, wie gesagt, in ein Flugzeug einsteigen und sagen, jetzt fliege ich das Ding mal. Aber mit Geld macht man es einfach. Man weiß die Hintergründe nicht, aber man geht damit um. Ne? Und wenn Sie das nicht wissen, dann folgt Geld diesen Gesetzmäßigkeiten, dann werden Sie weder Vermögen aufbauen, noch werden Sie es behalten können.
Würden Sie sagen, dass jeder Mensch sich mit diesem Thema Finanzen, Geld, Investments und so weiter beschäftigen muss?
Für mich ist das ein Muss. Ja. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht aus der Hand gebe. Das ist einmal die Verantwortung für mein Geld und die Verantwortung für meine Gesundheit. Da habe ich ein gutes Grundwissen dazu, also bei Geld vielleicht noch mehr wie bei Gesundheit. Ja, und ich würde jedem empfehlen, einfach Verantwortung für seine Finanzen zu übernehmen und sich da nicht auf andere zu verlassen, die Dinge zu prüfen und diese Gesetzmäßigkeiten zu kennen. Also die, die es nicht kennen, werden am Ende vom Tag auf jeden Fall die Zeche zahlen.
Herr Streeb, das Gegenteil von Vermögensaufbau ist die Vermögensvernichtung und sicherlich ein Horrorszenario und Worst-Case-Szenario für jeden Investoren oder Investorin. Wie und wann entsteht diese Situation und kann man einen genauen Zeitpunkt vorhersagen?
Ja, das ist die Frage nach der Kristallkugel. Ja. Im Grunde genommen, Ray Dalio hat das mal ganz gut beschrieben. Ray Dalio managt den größten Hedgefonds dieser Welt und hat dazu auch ein Buch geschrieben, das heißt Weltordnung im Wandel. Und da beschreibt er die sechs großen Geldzyklen. Und wenn man das liest, dann erkennt man natürlich eine Systematik hinten dran. Ja? Und wenn man der folgt, dann weiß man, wenn also jetzt eine neue Währung zum Beispiel aufgesetzt wird, steht eigentlich schon, also nachdem eben das alte Geld verloren gegangen ist, ja, steht eigentlich schon fest, in dem Moment, wo man die neue Währung macht, dass am Ende wieder genau das Gleiche passiert, nämlich dass diese Währung diesen Gesetzmäßigkeiten folgt. Und zum Schluss wird jedes Papiergeld, was einfach mal entstanden ist, kehrt dann zu seinem inneren Wert zurück und der ist leider null. Das ist zwar keine so gute Botschaft, aber es ist so. Das können Sie in der Geschichte nachvollziehen. Ja? So, und jetzt kommen wir zu der Frage, wann? Ja? Das lässt sich natürlich nicht auf den Tag genau beantworten. Aber wenn man, ich sage mal, die Politik und wenn man einfach mal beobachtet, was um uns herum passiert, dann kann man zumindest mal ziemlich genau sagen, in welchem dieser Zyklen wir uns befinden und wie man sich in so einem Zyklus bezogen auf seine Vermögenswerte verhalten sollte.
Herr Streeb, heißt das Ihrer Meinung nach ganz konkret, dass unser Geldsystem definitiv zu 100% so konstruiert ist, dass es auf jeden Fall immer zu einer Vernichtung von der Währung, von dem Geld und demzufolge auch von unseren Vermögenswerten kommt, wenn ich denn nur Geld habe und keine Assets?
Bitte, ja, eigentlich ja, ja. Wenn Sie in der Geschichte zurückgehen, Sie können ja die Geschichte, es gibt ja die Entstehung des Geldes. Ich habe dazu auch mal das ein oder andere Video gemacht. Ja. Und wenn Sie die Geschichte des Geldes verfolgen, historisch gesehen, dann werden Sie feststellen, dass das immer wieder passiert ist. Ja. Und das Konzept ist einfach so aufgebaut. Also drum muss man es ja auch verstehen. Ja. Also ich erkläre es mal vielleicht an so einer Ecke. Wenn Sie Geld funktioniert einmal über das auch über das Zinseszinsprinzip. Also einmal wird natürlich, man sieht es ja jetzt schon, dass die Kredite weltweit enorm angestiegen sind. Ja, in den letzten 2-3 Jahren hat sich das fast verdoppelt. Und dann sehen Sie, dass also Geldwachstum exponentiell läuft. Ne? Die Kurve fängt so leicht an und dann geht es eigentlich gegen unendlich. Und dagegen haben wir eine Wirtschaft, die linear wächst. Ja, wenn wir Glück haben in Deutschland mit, weiß ich nicht, ja, ich sage jetzt eher nichts dazu.
Ja. Zurzeit sieht es ja nicht so gut aus.
Zurzeit sieht es nicht so gut aus. Zurzeit haben wir eher rückläufig, weil wir in einer rezessiven Phase sind. Aber so, und wenn also diese Geldmenge immer mehr wird, ja, aber die Waren dagegen nur ganz langsam ansteigen, dann trifft ja immer mehr Geld auf die gleiche Ware. Das heißt, dann entsteht einfach, ist jetzt sehr einfach ausgedrückt, natürlich Inflation, weil Sie können sich für die zehnfache Geldmenge auch nicht mehr kaufen, weil ja unten das Gleiche steht. Und wenn diese Schere zu weit auseinander geht, dann rein mathematisch kommt halt irgendwann, noch natürlich kommen noch andere Faktoren dazu, bricht einfach dieses Geldsystem zusammen und dann kehrt Papiergeld zu seinem inneren Wert zurück und der ist dann,
wie wir gelernt haben,
null. Ja.
Herr Streeb, können Sie uns diesen Geldzyklus noch etwas genauer erklären? Und die ganz spannende Frage, die ich habe und unsere ZuschauerInnen auch, wo befinden wir uns jetzt gerade in diesem Moment, in diesem Jahr, Jahrzehnt?
Okay. Also in der Tiefe, ich möchte da nicht in die Tiefe jetzt reingehen, bleiben wir einfach mal, ich beschreibe es mal in der Oberfläche, ja, wo es los, wie der Ablauf ist. Eigentlich geht es los mit einer festen Währung. Ja? Ob Sie jetzt Goldmünzen nehmen oder Silbermünzen, ja, die haben So eine Gold- und Silbermünze hat zwei Werte. Einmal der Wert, der da drauf geprägt ist, und dann natürlich den inneren Wert, der Wert von Silber und Gold. Damit geht im Regelfall eine Währung wieder los. Ja? Und dann kommt der zweite Punkt, dass man halt feststellt, wenn Sie jetzt, ich sag mal, viele Waren kaufen wollen, dann ist es immer schwierig, Gold und Silber immer hin und her zu transportieren. Also gerade bei Silber extrem schwierig, ja, weil einfach sehr, sehr hohes Gewicht. Ne? So eine Palette Silber dann, ich war letzte Woche mal in einem Zollverlager, da wiegt halt so eine Palette Silber 8 Tonnen. Ja, und die wollen Sie nicht immer hin und her schieben, wenn Sie was bezahlen müssen. Ja. Dann kommt natürlich die tolle Idee, dass man sagt, also gut, dann habe ich auf der einen Seite das Gold und das Silber und jetzt gebe ich Papier dafür aus. Das ist also sozusagen die zweite Phase. Wir haben Papiergeld, was aber gedeckt ist mit Gold und Silber. Sie könnten, früher stand auf der, beim Dollar ist es so, da steht ja dann drauf, dass Sie diese Dollar, früher stand es drauf, dass Sie den Dollar eintauschen konnten gegen Gold und Silber. Ne? Heute steht auf diesem Dollar witzigerweise drauf, in God we trust. Ja? So, es steht, es ist wirklich so, dass da drauf steht. Ja? So, dann haben Sie die zweite Phase, ja, mit dass Sie also das Papiergeld haben. Wenn aber, ich sag mal, eine Volkswirtschaft wachsen will und es einfach wirtschaftlich gut läuft, dann sind Sie begrenzt im Wachstum, weil Sie einfach halt, weil Sie nur das Gold, Sie können ja nur so viel Geld ausgeben, wie Sie Gold und Silber haben. Also geht man in die dritte Phase ein, die Kreditphase, indem man sagt, okay, man gibt Kredite aus. Ja, also man kann also quasi Darlehen bekommen. Dadurch wird die Geldmenge erhöht. Leider, und damit wird eigentlich die Büchse der Pandora schon aufgemacht, leider ist es dann aber so, dass mehr Geld im Umlauf ist, wie Gold und Silber da. Würden also alle jetzt sagen, alle Geldbesitzer sagen so, jetzt will ich mein Gold und Silber, ist nicht genug da. Ja? Damit fängt es dann an. Dann steigt man die vierte Phase ein, dass die Kredite eigentlich immer mehr werden. Ja, die Politik, Sie sehen es ja auch heute, fordert immer mehr Geld, Staatsschulden wachsen an, es wird immer mehr. Dann kommt man auf die glorreiche Idee und sagt, jetzt haben wir aber wirklich, jetzt haben wir vielleicht noch 5% von der Geldmenge, jetzt können wir es auch gleich bleiben lassen. Ne? Dann wird es aufgekündigt, das war, Nixon hat es gemacht mit Bretton Woods, dann wird also dieser Goldstandard abgekoppelt und es wird nur noch Papiergeld ausgegeben. So, und das heißt dann Fiatgeld, also hat nichts mit Fiat zu tun, sondern heißt einfach, Geld entsteht aus dem Nichts, nur noch aus Krediten. Ja? Dann ist die, ich sag mal, die Büchse der Pandora ganz offen, weil dann kommen wir in die fünfte Phase und das bedeutet einfach, dass es zügellos wird. Das hat man auch gesehen die letzten Jahre. Ich glaube, weltweit hat sich die Verschuldung der Staaten weltweit in den letzten 4-5 Jahren, auch bedingt durch eben Corona-Krise, was auch so war, ja, hat sich extrem nach oben bewegt. Ja, die Inflation kommt dann ja auch, dann spürt man das ja auch. Ne? Auf einmal wird alles teurer. Ja, also ich bin gestern mal Taxi gefahren in Berlin und dann gesagt, oh, Flasche kostet jetzt 3 Euro in Wasser und so. Der hat sich dann furchtbar aufgeregt. Und dann spüren die Menschen natürlich auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Und die Politik wird dann erfinderisch, sagt, wir finanzieren das jetzt aus unserem Sondertopf, ne, aus unserem Sondervermögen. Aber es ist natürlich auch nur Schulden, die sie dann aufgenommen haben, haben es da reingepackt. Also diese Schulden gehen dann immer weiter nach oben. Da sind wir in der fünften Phase. Und in der sechsten Phase knallt es halt dann einfach. Ja. So wie ich es gesagt habe, die Menschen merken, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Geld ist nicht mehr viel wert, ja? Also man braucht immer mehr Geld, um die gleiche Ware zu kaufen. Und wenn Sie so in die Welt gucken, dann sehen Sie zum Beispiel auch, in der Bankenwelt wackelt es. Ja? Wir haben ja die Silicon Valley Bank gehabt und das war eine Bank in den USA, eine einzige Bank, es gibt 8000 Banken in Europa und in Amerika und eine einzige Bank wackelt, ja? Dann kommt die Credit Suisse dazu und die ganze Welt sagt, oh, wir haben die große Krise wegen 2 Banken bei 8000. Und dann spüren Sie einfach, dass da sehr viel Spannung im System steckt und auch sehr viel Angst und Stress, weil 2 Banken könnten schon dazu führen, wenn man das, ich sag mal, wenn man es laufen lässt, dass wir sowas kriegen wie 2000, dass es in Richtung 2008 geht. Und wenn Sie sich dann umgucken, dann merken Sie einfach, die Menschen verlieren das Vertrauen. Dann wollen alle ihr Geld umtauschen in feste Sachwerte. Ja, dann geht der Run los auf Gold, Silber, Grundstücke. Und dann folgt im Grunde genommen das, was dann folgen muss. Ja. Die Regierung greift dann ein, dann kommt es zu einer Währungsreform und dann kehrt einfach Papiergeld zu seinem inneren Wert zurück, nämlich null. Das ist so in Kürze die Geschichte. Ne?
Wenn ich Ihren Ausführungen so folge und ein bisschen mitdenke, dann gehe ich davon aus, dass wir uns in Phase 5 und in Transformation zu Phase 6 befinden. Herr Streeck, wie geht es weiter, gerade uns, bei uns jetzt in dieser Situation? Was sind die Folgen ganz konkret für Deutschland, für Europa und für die Welt?
Naja, was sind die Folgen? Da halte ich mich jetzt mal lieber. Also sagen wir mal so, wenn, das haben Sie gesehen, was 2008 passiert ist. Ja? Da hatten wir Finanzkrise, da sind Vermögenswerte in der ganzen Welt sind zusammengebrochen, ganze Staatsschulden waren nichts mehr wert. Ja? Am Ende vom Tag, wenn es zu einer Währungsreform kommt, dann werden die Menschen, zu so einem Zusammenbruch, dann werden die Menschen einfach ihre Vermögenswerte verlieren. Ja? Und dann geht es darum, in so einer Phase eben sich gesund so aufzustellen, dass man eben nicht dazugehört, um das geht's, ja. Und das hat natürlich auch, wir sind heute global und die Bankenwelt, Finanzwelt ist miteinander vernetzt. Und wenn die Finanzwelt zusammenbricht, dann hat es auch gravierende Auswirkungen auf die reale Wirtschaft, die zieht es mit. Und ich sag mal, dann wird es relativ unschön werden, ja, erstmal.
Welche Empfehlungen, Ratschläge haben Sie für VermögensinhaberInnen, die vielleicht doch noch relativ viel Bargeld auf irgendwelchen Konten haben?
Naja, in so einer Phase wie jetzt, ja, kann ich jedem nur sagen, es gibt grundsätzlich 5 große Anlageklassen, viele Produkte, aber es gibt nur 5 Anlageklassen. Wenn ich jetzt, sagen wir, Bargeld habe, also unter Berücksichtigung, dass ich immer Liquidität brauche. Sie können jetzt sagen, ich brauche kein Bargeld mehr. Ja? Dann können wir uns in dieser Welt nicht mehr, und da zähle ich natürlich auch Geld auf den Konten dazu, wenn Sie mit Kreditkarte arbeiten wollen und so weiter. Aber ich würde mich komplett raushalten erstmal aus so wenig wie möglich eben Bargeld. Ja? Dann würde ich komplett aussteigen aus den Schuldeninvestments. Und Schuldeninvestments sind Kapitallebensversicherung, hört sich zwar nicht an wie Schulden, aber letztendlich geben Sie in so einer Gesellschaft Geld und die schuldet Ihnen das ja wieder. Ne? Sie sind der Schuldner, Gläubiger, Sie kriegen Zinsen dafür. So, und ich würde mich raushalten aus dem Thema Bausparverträge, Staatsanleihen, Festgelder, Tagesgelder, alles, was Sie auf einer Bank liegen haben, ist ja nicht mehr Ihr Geld, es gehört der Bank, sie schuldet Ihnen dieses Geld. Da gibt es auch Mechanismen dahinter, die man kennen sollte, wenn man sein Geld auf die Bank legt. Kann ich jedem nur raten, mal die Bedingungen zu lesen. Ja, weil es gehört dann, ist definitiv dann das Geld der Bank. So, da würde ich mich komplett raushalten. Ja, weil wenn Papiergeld zu seinem inneren Wert zurückkehrt, nämlich auf Null, dann bekommen Sie daraus gar nichts mehr. Ja, das ist einfach dann Null. Und in so einer Phase geht es um Sachwerte. Da geht es darum, zum Beispiel, es gibt 3 große Kategorien, die auch historisch gesehen immer bewiesen haben, dass sie ihre Werte erhalten haben. Sie haben einmal das Thema Grund und Boden, klar. Wenn Sie das in Kombination mit der Immobilie, ob Sie das jetzt in Deutschland haben oder im Ausland, das muss man halt dann schauen, wo man sowas hat. Dann im zweiten Schritt geht es natürlich um Unternehmen. Auch die waren Unternehmensbeteiligung, also entweder Sie sind investiert in ein Unternehmen, was Sie gut kennen, wo Sie wissen, es funktioniert, Sie kennen das Geschäftsmodell, oder Sie sind eben an börsennotierten Unternehmen weltweit investiert. Ja, auch die, das zähle ich zu den Sachwerten, weil die haben Grundstücke, die haben Produktionshallen, die haben Patente, die haben Maschinen, ja, die haben Know-how und das bleibt erhalten, auch wenn Papiergeld auf den Wert Null zurückkehrt. Können Sie auch in Fonds investieren, ja? Also, aber Investmentfonds ist nicht gleich Fonds, da muss man aufpassen, was haben wir da drin, muss man reinschauen. Und dann haben wir natürlich die Edelmetalle, Gold, Silber und das Thema Edelsteine. Das sind die Kategorien, die über Jahrhunderte bewiesen haben, auch durch diese Krisen hinweg, dass die Werte eben, dass sie die Werte behalten haben. Die fallen zwar auch in so einer Krise, weil jeder in Panik alles verkauft, aber danach baut sich dieser Wert relativ schnell wieder auf. Wobei sich der Wert von Papiergeld, ja, oder Giralgeld eben nicht mehr aufbaut, das ist eben weg.
Sie sind Gründer und Geschäftsführer des Deutschen Edelsteinhauses und Sie haben, wie gerade ein bisschen angedeutet, sich spezialisiert auf Edel- oder Farbedelsteine als Investments. Edelsteine sind als Investmentkategorie in Deutschland noch nicht ganz so bekannt wie vielleicht Ihre Geschwister Gold und Silber. Was sollte ich denn darauf oder worauf muss ich achten, wenn ich dieses Anlagekonzept in mein Portfolio gerne integrieren möchte? Und worauf muss ich auch bei den Edelsteinen achten? Gibt es da vielleicht ein paar Ratschläge, die Sie weitergeben können?
Also ja, also Edelsteine, haben Sie natürlich recht, sind nicht so bekannt in Deutschland. Sag mal, in Asien zum Beispiel oder in In Russland gehört es eigentlich ganz normal mit dazu. Die haben das schon lange mit entdeckt. In Deutschland ist vielleicht, man kann schon sagen, so ein bisschen noch so ein Geheimtipp, ja. Aber der Markt fängt sich langsam an zu entwickeln, auch was Edelsteine betrifft. Also Edelsteine aus meiner heutigen Sicht, ich komme ja aus der Ecke Vermögensverwaltung, ja, und Edelsteine aus meiner heutigen Sicht sind eigentlich eine super Ergänzung und gehören, sagen wir, in der Größenordnung 10-15% heute in jedes Portfolio. Super Ergänzung zu Gold und Silber, weil jedes Produkt hat Vor- und Nachteile. Ja. Gold hat Vorteile, hat Nachteile, Silber auch, haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, Gewicht, und Edelsteine haben es auch. Es gibt nichts, was nur Vorteile hätte. Und da haben wir eigentlich eine tolle Ergänzung. Ne? Und ich habe auch mal ein paar Steine mitgebracht. Und was man hier drauf sieht, sind einfach die großen drei. Die sind bekannt. Wir haben einmal einen schönen Saphir. Ja? Die kommen jetzt zum Beispiel aus Sri Lanka. Dann haben wir einen super schönen Rubin da drin aus Madagaskar. Und wir haben noch einen tollen Smaragd. Das sind die, die einfach bekannt sind. Ja? Und diese Steine, wenn man jetzt mal über Vor- und Nachteile spricht, ja, haben bestimmte Eigenschaften. Und eine der Eigenschaften ist zum Beispiel die Wertbeständigkeit. Ja. Diese Steine, sag mal, haben sich, wenn Sie die Vergangenheit mal angucken, haben sich immer ganz gut entwickelt. Man kann auch sagen, sie sind inflationsbereinigt. Also das ist die Wertsteigerung der Steine, die kann man sagen, gleichen eigentlich die Inflation mit aus. Die Wertbeständigkeit in diesen Steinen liegt aber auch mit daran, dass da nichts Neues nachkommt. Und die sind ja sehr alt, diese Steine. Also gerade den Rubin, den Sie da gesehen haben, der kommt aus Madagaskar. Ja, genau. Und der hat, aus Mosambik, Entschuldigung, aus Mosambik. Und der hat ist zumindest mal über 500 Millionen Jahre alt. Das kann man feststellen. Und die Steine wachsen ja und da kommt nichts nach. Also ist einfach sehr wertbeständige Steine, ja, die man in dem Fall braucht. So, und was natürlich auch, Sie haben es jetzt gesehen, was Gewicht betrifft. Ne? Also wenn ich jetzt hier 5 Kilo Silber hätte, hätte man ein bisschen sich nicht so einfach hochgehoben. Steine haben eine sehr hohe Wertedichte. Also sie haben, man kann ja sagen, es sind also sehr einfach transportierbar. Vielleicht ein Kunde hat das mal zu uns gesagt, die Mobilie für die Handtasche oder für die Herren, die Mobilie für die Hosentasche, können Sie überall mit hinnehmen, ja, und vom Gewicht her. Und haben in so einem Karton, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, hat man ungefähr einen Wert drin von 100.000 Euro. Ja? Wenn Sie für 100.000 Euro Silber transportieren wollen, schwierig. Also Sie können sie auch in Krisenzeiten natürlich überall mit hinnehmen. Und die Steine, die wir haben, sind einfach so, dass es auf der ganzen Welt Preise gibt. Und somit können Sie Werte einfach transportieren. Ne? Dann habe ich schon mal kurz angesprochen, das Knappheitsprinzip. Ja? Diese Edelsteine sind, sind Bodenschätze. Wir wollen ja nicht, dass da was nachkommt, weil dann hätten wir andere Voraussetzungen auf der Erde. Die sind gewachsen über Jahrmillionen von Jahren. Und die Steine, die, wenn es um Investmentsteine geht, also ich spreche jetzt nicht von Schmucksteinen, ja, wenn es um Investmentsteine geht, dann ist es so, dass maximal 1-3% der am Markt befindlichen Farbedelsteine überhaupt nur als Investmentsteine in Frage kommen für uns. Und die kaufen wir dann auch. Und deswegen ist das einfach auch eine Investition bezogen aufs Knappheitsprinzip. Ja. Und was dazu kommt, was natürlich auch die Preise, was den Preisen förderlich ist, es ist ein Wachstumsmarkt. Ja. Es kommt gerade mal aus den Ländern, wenn Sie mal Brasilien angucken, wenn Sie Indien angucken oder auch China, da entsteht einfach Stück für Stück entsteht Mittelstand. Das entstehen, in China sind wir da schon drüber, einfach Leute, die Vermögen aufbauen und die Leute, die wissen, was letztendlich mit unserem Geld passiert, das folgt auf der ganzen Welt den gleichen Prinzipien, suchen natürlich auch, Speichermöglichkeiten für diese Vermögenswerte. Da kommt entsprechende Frage her. Aus dem Schmuckbereich kommt natürlich viel, viel Frage. Tiffany's zum Beispiel in New York haben einen Jahresumsatz von 2 Milliarden. Ja, und da sind natürlich diese Investment-Edelsteine auch in Schmuck verbaut. Dann kostet halt dann so ein Ring 120.000 Euro. Ja, also da entsteht viel, viel Nachfrage aus diesem Bereich. Das sind nur einige der Eigenschaften, die einfach Edelsteine haben und die sie als Wertspeicher und als Vermögensschutz heute sehr interessant machen.
Herr Streeb, abschließend und auch gleich zusammenfassend von unserem Video. Was ist denn Ihre finale Botschaft an unsere ZuschauerInnen?
Ich habe es zu Beginn schon mal gesagt. Ja. Zwei Dinge gebe ich nicht aus der Hand. Das ist einmal die Verantwortung für meine Gesundheit und die Verantwortung fürs Vermögen. Und ich rate einfach jedem, Verantwortung für sein Vermögen zu übernehmen. Das heißt ja nicht, dass man nicht dass man sich nicht beraten lassen sollte. Ja. Aber ich sage mal, die Basics sollte ich einfach kennen. Und ich kann auch nur den Leuten nur empfehlen, beschäftigen. Wir haben den Generationenreport ja geschrieben. Ich habe den deswegen gemacht, um einfach mal Klarheit da reinzubringen, dass Geld diesen Gesetzmäßigkeiten folgt. Und ich kann nur sagen, Sie dürfen ihn kostenlos bei uns von der Seite runterladen. Ja. Beschäftigen Sie sich einfach mal mit diesem Thema. Lernen Sie, auch dazu gibt es Videos von uns, die können Sie auch gerne bei uns von der Seite runterladen. Beschäftigen Sie sich einfach mit dem Thema. Kriegen Sie mal raus, was ist Geld, wie entsteht Geld, welchen Gesetzmäßigkeiten folgt es und warum verliert man es wieder. Und es ist ja auch, ich sag mal, jammer schade, wenn ich vielleicht Vermögen bekommen habe, auch schon mal von meinen Großeltern, von meinen Eltern, und husch, husch, ist es dann wieder weg. Ja? Oder auch wenn sie es selber aufgebaut haben. Da steht ja eine Menge Arbeit hinten dran. Ja? Und man braucht viel Energie, um diese Vermögenswerte zu schaffen. Und ich glaube, es ist wert, dass man die Verantwortung davon nimmt und auch die Zeit investiert, um diese Vermögenswerte auch zu behalten.
Herr Streeb, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren beim Business Talk am Kodamm, dass Sie uns in die Welt von Vermögen eingeführt haben und auch von Farbedelstein als Investment. Und ja, es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Bechstein.